Deswegen Bestandskundenmanagement im Griff zu haben, ist einer der absoluten drei Kernfaktoren für Erfolg. Das zweite ist, glaube ich, auf jeden Fall Vertrieb und Marketing. Und das dritte ist People. Und alles drei sollte ich nicht nur im Blick haben, einen Fokus drauf haben, sondern sollte ich auch mit entsprechenden Kennzahlen, KPIs, regelmäßig messen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Unternehmen erfolgreich skalieren mit dem Geschäftsführer von eFly, Moritz Heller. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todewa.
Willkommen zu einer neuen Folge von Besser gründen. Heute zu Gast ist Moritz Heller, Geschäftsführer von eFly, einer Agentur, die sich auf die Skalierung von E-Commerce spezialisiert hat. Unter der Führung von Moritz ist das Unternehmen in nur wenigen Jahren organisch auf über 60 Mitarbeiter gewachsen. Eine beeindruckende Leistung. In unserem Gespräch wird uns Moritz die Erfolgsfaktoren hinter dem rasanten Wachstum von eFly verraten und uns erklären, wie ihr euch am besten auf die Skalierung eurer Unternehmen vorbereitet. Außerdem wird er darüber sprechen, welche Herausforderungen während der Skalierung auftreten können und wie ihr sie meistert. Moritz, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Elena, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt.
Moritz, als Geschäftsführer von eFly hast du umfassende Erfahrungen in der Skalierung von Online-Shops. eFly selbst ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Was sind eure Erfolgsgeheimnisse hinter diesem schnellen Wachstum?
Dadurch, dass wir Agentur sind, ist es, glaube ich, ein spezieller Case, würde ich sagen, was genau diese, nennen wir es, Erfolgsgeheimnisse angeht. Agenturbusiness ist People-Business. Mhm. Und zwar auf zwei Seiten. Wir haben einmal People auf der Teamseite. Unser Produkt ist unser Team. Unsere Leistung ist das, was unser Team tagtäglich leistet. Selbstverständlich sind da Prozesse dahinter. Selbstverständlich sind da Formate dahinter, wie Know-how gebildet wird, wie Know-how implementiert wird bei Kunden, Neuerungen implementiert werden bei Kunden etc. Aber am Ende sind es Menschen, die deliveren, die am Ende wirklich die Leistung vollbringen. Und auf der anderen Seite sind wieder Menschen, das sind unsere Kunden. Wir arbeiten mit Kunden zusammen von B2C-Brands, kleinen Online-Shops bis hin zu mittelständischen Unternehmen oder teilweise auch Konzernen. Und völlig egal, wie groß ein Unternehmen ist, das auf der Kundenseite bei uns ist, am Ende arbeiten wir immer mit Menschen. Und auch hier ist Kommunikation key. Deswegen haben wir so unsere Company auf zwei Leitplanken aufgebaut. Einmal Team Happiness und einmal Client Happiness. Mhm. Weil immer wenn diese zwei funktionieren, befruchten sie sich gegenseitig. Konkret bedeutet das, wir haben ein Team, das happy ist. Wenn ein Team happy ist, dann leistet es auch mehr. Dann denkt ein Team um die Ecke. Dann sorgt ein Team für einen Wow-Effekt beim Kunden. Und damit einhergehend ist der Kunde wieder happier. Und wenn der Kunde wieder happier ist, ist auch wieder das Team happier. Das heißt, wir kommen dann so ein Erfolgsstrudel, wenn man es positiv formulieren möchte, hinein. Und deswegen fokussieren wir uns auf diese zwei Kerndisziplinen, Team Happiness und Client Happiness.
Also zusammengefasst, eure Erfolgsgeheimnisse sind die zwei Kernfaktoren, Team und Kundenzufriedenheit. Wie bereiten sich Unternehmen am besten auf die Skalierung eines Unternehmens vor?
Ein skalierbares Geschäftsmodell ist immer die Basis. Es ist aber entscheidend, ob ich ein Produktbusiness habe oder ein People-Business. Warum ist das entscheidend, wenn ich dann ganz anders vorgehen muss, um es zu skalieren? Bei einem Produktbusiness geht es darum, Neukunden zu haben. Ich habe ein Produkt, das funktioniert in sich, zum Beispiel eine SaaS-Company. Auf der anderen Seite habe ich ein People-Business, zum Beispiel eine Agentur. Da geht es primär darum, dass ich Recruiting schaffe, dass ich es schaffe, neue Teammember mit reinzuholen, da ich eben kein Produkt habe, sondern unsere Leute als Agentur das Fulfillment beziehungsweise die Leistung erbringen, die mein Kunde am Ende des Tages auch einkauft. Und ich glaube, das ist total entscheidend, dass man diese Unterscheidung trifft und dementsprechend die Skalierung vorantreibt mit dem jeweiligen Fokus, entweder dann auf Neukunden oder eben dann auf Recruiting. Das Gründungsteam, hört man ja auch so oft, ist total entscheidend. Die Leute, die in der Company arbeiten, und da gehe ich 100% mit, das ist auch aus meiner Sicht so, und im Optimalfall schaffe ich es, dass Kernbereiche von entsprechenden Kernleuten geleitet werden. Zum Beispiel Vertrieb, zum Beispiel Marketing, zum Beispiel Operations oder eben auch klassische Themen wie ein Backoffice, wo eine Faktura dazugehört, wo eine Buchhaltung dazugehört, wo ein HR vielleicht auch zugehört oder wo ich ein HR vielleicht sogar raustrenne, so wie wir es gemacht haben. Konkret, wir zum Beispiel haben jemanden auf dem Vertrieb sitzen, wir haben jemanden auf dem Marketing sitzen, wir haben jemanden auf dem Operations sitzen, wir haben jemanden im Backoffice sitzen und eben auch jemanden auf dem HR, weil wir eben People Game sind, weil wir People Business sind. Deswegen haben wir das nochmal gesondert raus getrennt und haben da eben natürlich ein Team drunter, aber eine Person, die den jeweiligen Bereich ownt. Und ich glaube, das zu haben, eine Person, die den jeweiligen Bereich ownt, ist sehr, sehr entscheidend, um skalieren zu können. Weil das ist entscheidend dafür, dass ich mich als Geschäftsführer, als Gründer auf strategische Dinge konzentrieren kann. Nur wenn ich das kann, kommt ein Unternehmen auch relevant voran und schafft es, wirklich zu skalieren in dem Sinne.
Und welche finanziellen Überlegungen sind im Vorfeld der Skalierung zu entscheiden?
Am Ende geht es um Liquidität. Gerade in einer Skalierungs- und einer Wachstumsphase geht es um Liquidität. Mhm. Speziell dann, wenn ich Bootstrap bin, wie wir es als eFly sind, dann geht es Cash is King. Wenn wir das nicht sind, ich bin auch bei dem einen oder anderen SaaS-Business zum Beispiel in Form eines Angel-Tickets beteiligt. Und da geht es natürlich um die Burn-Rate, wo ein Äquivalent sicherlich eine Liquidität ist. Aber wenn ich die Burn-Rate schaffe, niedrig zu halten, dann halte ich meine Liquidität länger. Deswegen ist es bei einem Bootstrap immer die Liquidität, was die finanzielle Situation angeht oder was die finanziellen Überlegungen angeht. Wenn ich ein finanziertes Businessmodell habe, dann geht es auch um Liquidität, aber in erster Linie um Burnrate, weil diese einfach die Liquidität bestimmt.
Welche internen Prozesse sollten vor einer Skalierung optimiert werden?
Das kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, ob ich ein Neukundenbusiness habe oder ein People-Business, beziehungsweise ob ich ein Produktbusiness habe oder ein People-Business. Wenn ich ein Neukundenbusiness oder ein produktbasiertes Business habe, dann geht es darum, dass ich genau diesen Prozess, vor allem diesen Neukundenprozess optimiere. Wie bekomme ich überhaupt Neukunden rein? Wie baue ich diese on? Wie nutzen sie da auch mein Produkt? Auf der anderen Seite, wenn ich ein People-Business habe, ist der Kernprozess, wie schaffe ich es, dass ich Recruiting im Griff habe? Wie bekomme ich neue, gute, relevante Bewerber rein? Wie bekomme ich diese aber auch effizient ongeboardet, sodass sie relativ schnell 110% geben können und wird sich die Delivery auch im Griff haben. Dementsprechend ist der Kernprozess, den ich vor allem zum Starten optimieren sollte, immer ein anderer aus meiner Sicht.
Abgesehen von diesen Faktoren, was muss ich bei der Skalierung in Bezug auf meine Mitarbeitende beachten? Wie erkenne ich eigentlich, ob das bestehende Team für die Skalierung geeignet ist?
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Natürlich kann ich das erkennen, aber es sind verschiedene Growth Stages aus meiner Sicht. Es sind verschiedene Growth Phasen, wo Leute vielleicht in der einen Phase die richtige Person sind für den jeweiligen Teambereich und die Ownership 100% übernehmen können. Aber in einer anderen Growth Phase sind es dann wieder andere Leute, die für die jeweiligen Teambereiche die richtigen sind, um die Ownership zu übernehmen. Also ich glaube erstmal, es ist okay, wenn wir eine gewisse Dynamik drin haben. Und ich glaube sogar, die ist richtig und wichtig, dass ich die Skalierbarkeit erhalten kann in den verschiedenen Stages der Skalierung. Das heißt nicht, dass man sich von diesen Team-Membern trennen muss, die eventuell in einer anderen Growth-Stage nicht mehr perfekt auf den jeweiligen Key-Bereich passen. Die passen dann oftmals auf andere Bereiche, weil die waren ja sehr oder sind sehr relevant für die Companies, sonst hätten sie nicht den ganzen Bereich geowned, passen aber vielleicht nicht mehr zur neuen Growth-Phase in der Skalierung. Und dass man das immer wieder challenged, das muss ich mitgeben, vielleicht auch gemeinsam, so maß ich zumindest, mit den jeweiligen Leuten, ob man noch die oder der Richtige ist für die Ownership des jeweiligen Key-Bereichs oder ob vielleicht eine andere Position dann doch aktuell vielleicht sogar besser ist für beide Seiten, sowohl für Company als auch für Team.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Ja, die Teamdynamik während einer Skalierung zu erhalten, ist eine Herausforderung. Welche Strategien gibt es, um diese Challenge zu bewältigen?
Finde ich ein total entscheidendes Thema. Sicherlich bei uns natürlich noch mal einen Tick mehr aufgrund von People Game oder People Business, aber auch in der SaaS Company. Das Team bleibt super, super, super entscheidend. aus meiner Sicht ein Tick weniger. Da ist dann das Produkt wichtiger im Verhältnis. Aber auch dort ist es total entscheidend. Und People ist nie einfach. People ist immer eine große Herausforderung, was aus meiner Sicht super cool macht, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel zu lernen gibt. Man hat da nie ausgelernt, aber durchaus nicht so einfach. Am Ende geht es darum, psychologische Sicherheit zu schaffen. Gerade in Growth-Phasen, gerade in verschiedenen Growth-Stages, muss man psychologische Sicherheit schaffen mit und für das Team. Und das ist eine Kunst für sich. Da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Methodiken von Team-Events bis hin zu One-on-One-Sessions und Co., wo ich gleich mal gerne ein bisschen tiefer ausholen kann.
Ja, gerne.
Was ich sehr gerne als erstes mitgeben würde, ist, dass man sich relativ schnell einen externen Berater reinholt. Mhm. Was meine ich damit? Wir haben so nach 2 oder 3 Jahren haben wir das erst gemacht. Das ist der Lars bei uns. Der Lars, der begleitet Führungskräfte von uns. Der begleitet Führungskräfte in One-on-One-Sessions, aber auch in Gruppen-Sessions. Hey, was kann ich bei dem Team-Member machen? Da stehen wir gerade in der und der Situation. Weil Führung mag gelernt sein. Führung ist nichts, was ich einfach kann. Und am Ende verlassen Leute Chefs und selten Unternehmen. Deswegen ist es, glaube ich, total entscheidend, dass man mit einem Führungskraft jemanden zur Verfügung stellt, der als Coach, als Berater agieren kann, wo man auch nochmal jemand Externes hat, mit einem externen Blick drauf, der mit unterstützen kann. Und dieser Lars, der hilft nicht nur den Führungskräften in One-on-One-Group-Sessions, sondern er hilft auch dem ganzen Team. Wir haben einmal im Monat eine Session mit dem Lars, der gerade das versucht, mit uns zu machen, ein bisschen die Teamdynamik aufrechtzuerhalten, psychologische Sicherheit in der ganzen Runde. Wir sind 60 Leute in Summe, um kurz eine Ausnahme zu geben, wo wir in der ganzen Runde Sessions haben, einmal im Monat, wo psychologische Sicherheit üben und ausbauen. Und genau so ein Berater ist, glaube ich, total entscheidend, den relativ früh mit reinzuholen. Ich bin bei ein paar Startups beteiligt, habe ich ja vorhin gesagt. Da habe ich den jetzt auch bei fast allen mit reingenommen, weil das so entscheidend ist. Und je nachdem, wie ich meine Leute führe, können meine Leute auch agieren. Und dafür ist es einfach total hilfreich, wenn ich da jemanden habe, der mich da unterstützt.
Mhm. Was genau macht ihr in diesen Sessions?
Das sind verschiedenste Übungen, also gerade in der großen Session mit allen Teammembern sind es verschiedenste Übungen vom Lars, wo es definitiv auch um Nahaufmittlung geht, wo es auch darum geht, dass die Leute sich selbst besser verstehen, sich selbst besser verstehen, psychologische Aspekte nachvollziehen können. Aber es sind auch oft Übungen, wo einfach eine psychologische Sicherheit geübt wird, wo man Ängste kommuniziert, wo man einfach schafft, im Team Vertrauen aufzubauen. Und das merken wir immer wieder, dass das total viel bringt. Ist aber, glaube ich, nicht die einzige Antwort auf die Frage, wie man diese Teamdynamik erhält während oder in einer Skalierung, da gehören auch schon nochmal deutlich mehr Dinge dazu. Mhm. Das war also ein Aspekt, den ich fast schon priorisieren würde, um ehrlich zu sein. Es sind aber viele weitere. Ich gebe einfach mal kurz ein paar kleine Beispiele. Wir haben
ja, bitte.
Formate wie Team-Events, übergreifender Natur mit der ganzen Company. Kleinigkeiten können das sein. Am Freitag, wir nehmen jetzt am 11. Juni auf, kurz vor dem ersten EM-Spiel, das EM-Eröffnungsspiel ist am Freitag, das schauen wir mit der ganzen Company oder mit denen, wo natürlich wollen, in einem Public Viewing an. Und das ist ein kleines Beispiel. Wir haben da einfach viele Team-Events übergreifender Natur für die gesamte Company. Wir haben aber auch in den Teams eigentlich einmal quartal ein Team-Event, wo man gemeinsam verschiedenste Aktivitäten macht. Wir haben jeden Dienstag, und da gehört Kommunikation dazu, jeden Dienstag haben wir einen Weekly Kickoff um 9 Uhr, wo wir 30 Minuten lang ein Wrap-up geben, was ist letzte Woche passiert, was steht diese Woche an, was gab es Neues, was sind ja vielleicht auch Rückschläge gewesen, was waren Wins aus der letzten Woche, etc. Das machen wir einmal die Woche, da geben wir einfach ein Wrap-up und versuchen, die Kommunikation extrem aufrechtzuerhalten. Haben dafür aber auch noch weitere Formate. Zum Beispiel, dass ich einmal die Woche, mindestens eher 2 oder 3 Mal die Woche, einen sogenannten Walk-and-Talk mache, wo ich gerade mit den Leuten aus dem operativen Bereich, mit denen ich nicht tagtäglich arbeite, spreche und denen nochmal also ein bisschen Perspektive eröffne. Wo stehen wir auf unserem Weg? Was sind unsere nächsten Schritte? Etc. Das machen wir auf einer One-on-One-Ebene, in einem eben genannten Walk and Talk, aber eben auch in einem Big Picture nennen sie das. Das machen wir einmal im Quartal.
Wie heißt das?
Big Picture.
Ah, Big Picture. Mhm. Also ein Gesamtüberblick, ja. Mhm.
Genau, wo man so, genau, so Townhall-mäßig, wo wir einfach einen Überblick geben, wo stehen wir, was sind die nächsten Schritte, was funktioniert, was da nicht funktioniert.
Ja.
Gleichzeitig gibt es einen Coffee Talk mit unserem HR, wo so ein bisschen die Extended-Version der Feedback- und Entwicklungsgespräche sind, wo einfach der HR, der Philipp, nochmal reinhört, wie geht's dem Team-Member, wo kann man nochmal unterstützen, was sind Sonderthemen, die gerade irgendwie beim Team-Member auf dem Tisch sind, bis hin zu kleinen Formaten, dann wie zum Beispiel ein Brunch. Jeden Mittwoch macht ein Team aus unserer Firma ein Brunch für die gesamte Company. Da gibt's dann statt 12 Uhr Mittagessen, gibt's dann halt ein Brunch.
Wow.
Und ich glaube, genau solche Dinge halt eine Teamdynamik aufrechnen, die muss man, glaube ich, beibehalten. Die sind gerade in der Anfangsphase von klassischen Startups, sind die normal. Und sobald man in eine Scale-Up-Phase kommt, verlaufen die ganz oft, so mein Gefühl, und gehen so ein bisschen unter fast schon. Und deswegen würde ich das schon mitgeben, dass man genau solche Dinge schon definitiv aufrechterhält.
Sehr spannend. Das waren jetzt eigentlich auch schon ein paar Beispiele für Herausforderungen und wie man sie meistern kann. Welche weiteren Herausforderungen gibt es bei der Skalierung? Welche können auftreten und wie kann ich diese meistern?
Ja, voll. Also Teamdynamik ist, glaube ich, eines der entscheidendsten Dinge, das, was wir jetzt ja gerade hatten, die aus meiner Sicht schnell auch auseinanderbrechen können, aber gleichzeitig einfach total wichtig sind für den Gesamterfolg, vor allem in einer sogenannten Skalierungsphase. Was ist noch relevant? Ich glaube, einige Dinge. Ich gebe mal kurz so ein bisschen einfach mal Gedankengut mit. Es sind Einzelpersonen aus meiner Sicht, die gerade Growth-Phasen mal vor der Growth-Phase sind, mal hinter der Growth-Phase sind. Und das ist Führungsarbeit. Vor allem bei den Leuten, die in den Key-Positionen sind, vorhin angesprochen, aber auch bei allen anderen. Da muss ich die Leute immer versuchen mitzunehmen, gerade wenn sie einen Schritt vor der Growth-Phase sind, aber auch viel mehr, wenn sie einen Schritt hinter der Growth-Phase sind. Das ist normal, das passiert und das passiert regelmäßig.
Mhm.
Deswegen diese individuell zu betreuen und gerade in diesen Phasen nicht auf den Feedback-Gespräch warten, das alle 3 Monate hoffentlich zumindest passiert, sondern genau in solchen Phasen dann ja wöchentlich, at least alle 2 Wochen zu sprechen. Das ist total entscheidend, gerade in so Grow-Phasen, wo Einzelpersonen einfach ja entweder ein bisschen hinterherhängen auf gut Deutsch, entsprechend der Grow-Phase oder auch schon einen Schritt weiter sind. Und deswegen diese individuelle Betreuung auf Einzelpersonen-Ebene total entscheidend.
Mhm.
Nicht nur das, sondern auch Themen wie ein ja, klassisches Change Management. Und dafür das Mindset zu haben, ist so wichtig, gerade in der Skalierungsphase, das hat man oft in der Startup-Phase noch, wo man einfach ad hoc Änderungen vornimmt, paar Meter nach rechts geht, nach rechts geht es nicht weiter, dann sofort umdrehen, nach links wieder geht. Und diese geht oft verloren in so Skalierungsphasen, wenn eine zweite Führungsebene reinkommt, wenn Prozesse langsam festgesessen sind, etc., was positiv gemeint ist. Aber dann muss man hergehen und schon so ein klassisches Change Management machen und einfach hergehen und bestehende Strukturen challengen, bestehende Methodiken challengen. Das machen wir zum Beispiel, um kurz hands-on das mitzugeben, einmal im Quartal mit einem Führungskräften im sogenannten Offsite, wo wir 2 Tage immer irgendwo hinfahren. Das muss nicht weit weg sein, das muss nicht nach Mallorca sein. Das machen wir 30 Minuten in irgendeiner Coworking-Space in die nächste größere Stadt. Aber das gibt einfach nochmal so ein Mindset-Shift, um nochmal mit einem Blick drauf zu schauen. Und da schauen wir uns schon ganz genau an, was kann nochmal geändert werden, wo kann man nochmal vorantreiben. Das ist die eine Seite, die andere Seite sind sogenannte Customer-Headlines und Employee-Headlines. Das heißt, wir tragen gerade im Führungskräfteteam sukzessive zusammen, was kommt an positiven, aber eben auch an negativen Feedback, sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitern. Und wenn wir merken, da kommt was 1, 2, 3 Mal, also wir dokumentieren das immer und machen das dann immer in Sessions, die oft nachmittags bis abends sind. Zum Beispiel heute ist auch wieder eine solche mit der gesamten Führungskräfte-Runde, schauen wir uns genau diese Headlines und diese Zitate an und prüfen, ob es individuelle oder strukturelle Themen sind. Und wenn es strukturelle Themen sind, dann versuchen wir die ganz im Sinne des Change Managements einfach relativ schnell zu implementieren. Und das ist auch, glaube ich, nochmal der Key, gerade in Skalierungsphasen, solche Änderungen zu implementieren, A, diese zu priorisieren, nicht 200 verschiedene Änderungen zu implementieren, aber B, diese dann doch schon ad hoc zu implementieren. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das muss man einfach schaffen, das aus meiner Sicht, wir versuchen das immer in 24 Stunden bis maximal eine Woche zu implementieren, dass man das nicht lange herauszögern, es dann irgendwann fast schon verläuft, sondern dass man es einfach schafft, es sehr aggressiv in dem Sinne dann das implementieren, in die Organisation reinzubringen, erst auf Führungskräfteebene und dann eben über das ganze Team übergreifend.
Und was ist, wenn es Widerstand gibt vom Team?
Total fairer Punkt. Ich glaube, der Widerstand, der kommt ja nur dann, wenn es entweder eine schlechte Idee ist, da muss man drüber nachdenken, oder wenn es nicht richtig sauber kommuniziert ist, was es bringt, wieso sollte man das tun? Und dann kommen wir zu unseren Themen von vorhin zurück. Wie schaffe ich es, eine Teamdynamik aufrechtzuerhalten? Der Widerstand kommt vor allem auch dann, wenn die Teamdynamik nicht mehr so perfekt ist und die ist oft nicht mehr dann so perfekt, wenn Kommunikation fehlt. Und das sind wir auch nicht perfekt. Das ist mal besser, mal schlechter. Und da hatten wir auch gerade eine Phase, wo es mal nicht mehr so optimal war, wo die Kommunikation nicht mehr so crystal clear war, wo es nicht mehr so eindeutig war. Und genau dann ist das ein bisschen passiert. Widerstand in dem Sinne noch nicht, aber es hat länger gedauert, bis es dann übergreifend implementiert war. Und das war ein Kommunikationsthema. Das wurde dann nicht sauber kommuniziert. Ein Gesamtkontext hat teilweise gefehlt, etc. Und damit kann, glaube ich, Widerstand verhindert werden in dem Sinne. Sowas muss man, glaube ich, eine Wurzel packen. Und das ist oft Thema Kommunikation. Da haben wir ein bisschen Leitspruch bei uns im Team, sowohl intern als auch mal extern zum Kunde. 99,9% der Probleme können mit Kommunikation gelöst werden. Deswegen, auch das Widerstand entsteht oft aus dem Problem heraus, dass einfach die Kommunikation nicht 100% sauber ist.
Oder beziehungsweise ein Recruiting-Thema. Du hast ja auch erwähnt, dass man im Laufe des Prozesses Leute einfach entlassen muss beziehungsweise anders besetzen muss innerhalb des Unternehmens. Könnte ich mir bei Change auch vorstellen, dass da eventuell einfach deshalb auch Widerstand da ist?
Total. Absolut. Also zum einen, da geht es dann um die Unternehmenskultur und Unternehmenswerte, wie behalte ich die während eines Wachstums irgendwie aufrecht.
Das ist ein weiteres Thema, das ich gerne ansprechen würde. Wir können eigentlich gern übergehen, wenn du möchtest.
Ja, also im Prinzip ist das, glaube ich, sehr stark zusammenhängend. Und wie du richtig sagst, ist es ein Kernding, dass das Hiring damit zusammenhängt. Ich muss natürlich die richtigen Leute hiren, dass ich eben keinen Widerstand habe und eben auch eine saubere Unternehmenskultur habe, meine Unternehmenskultur, meine Unternehmenswerte beibehalte. Dafür ist das Hiring natürlich total entscheidend, dass ich die Leute reinhire, die auch matchen. Wir zum Beispiel tun echt viel, um Bewerbungen zu erhalten und auch in Quantität und laden nur einen ganz kleinen Bruchteil dann wirklich zu Probetagen ein. Heute ist zum Beispiel wieder ein solcher, wo wir dann aber meistens direkt 2 oder 3 Leute einladen, weil wir einfach merken, dass die Attitude, dass die Leute einfach zur Unternehmenskultur passen müssen und das ist ein Hiring-Thing auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es definitiv auch ein Top-to-Bottom-Prinzip, wo von der Führungsebene und von der Geschäftsführung aus einfach auch schon mal stimmen muss und vorgehen werden muss.
Also bei euch gibt es dann Probetage, einen Probetag oder wie?
Genau.
Und anhand dessen wird dann bewertet, ob das ein Cultural Fit ist oder nicht.
Genau, also wir haben im Prinzip Probetag. Davor haben wir ein erstes Kennenlernen mit dem HR, danach ein erstes Kennenlernen, beides digital, by the way, mit dem Teamleiter. Dann ein Probetag, den auch meistens jemand aus dem Team selbst macht, nicht der Teamleiter. Und dann gibt man meistens mittags noch gemeinsam Mittagessen mit dem gesamten Team und dann darf bei uns auch tatsächlich das gesamte Team mit entscheiden. Und es ist dann nicht so, dass man einfach eine E-Mail rumschickt, sondern man setzt sich dann zusammen, macht ein Brainstorming, macht auch wieder die psychologische Sicherheit erhöht. Und am Ende entscheidet sich nicht die Firma oder entscheidet sich ein Teamleiter, sondern entscheidet sich ein Team für neuen Teammember oder gegen neuen Teammember.
Und abgesehen von dem Hiring-Thema, gibt es weitere Tipps, wie man die Unternehmenswerte oder die Unternehmenskultur bewahren kann während des Wachstums?
Viele der oben genannten oder vorhin genannten Aspekte sind da, glaube ich, sehr hilfreich. Formate wie ein Weekly Kickoff. Einfach einen wöchentlichen Einblick geben, wo stehen wir aktuell. Das sind Kommunikationsformate, wo ich eben genauso was wahlen kann und mich immer noch mal reminden kann, was sind unsere Unternehmenswerte? Was ist unsere Unternehmenskultur? Aber natürlich auch ganz viel auf individueller Ebene. Wenn wir es machen mit unseren Walk-and-Talks, die ich mit dem Team mache, oder eben natürlich auch Top-to-Bottom-Prinzip, wo die Teamleiter und die Führungskräfte mit den Teammembern auf individueller Ebene dahingehend arbeiten müssen.
Und wie funktioniert das bei Mitarbeitern, die remote arbeiten oder hybrid arbeiten?
Jetzt darf sich passen, das kann ich nicht beurteilen. Wir sind komplett Office First Culture. Und ich glaube, das hilft auch sehr. Wir haben natürlich auch Remote-Ansätze. Das heißt, Montag und Freitag ist bei uns vielleicht 5 bis 15 Leute im Büro, der Rest ist im Homeoffice oder unterwegs. Und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind aber alle da. Und ich glaube, genau das hilft extrem, um Unternehmenswerte und Unternehmenskultur zu wahren. So ein Office-First-Ansatz, eine Office-First-Culture. Mhm. Ich glaube, ist schon auch möglich in einem Remote-Format, gerade mit entsprechenden Workations und was es nicht alles in Formaten gibt. Es ist auch deutlich komplexer aus meiner Sicht. Aber ich habe noch nie ein Unternehmen geführt, das wirklich komplett remote war. Und deswegen sind da meine Tipps, glaube ich, die wertvollsten.
Also ihr habt fixe Tage, an denen alle im Office sind.
Genau. Ich glaube, das ist auch sogar total wichtig, dass es eben fixe Tage sind. Für uns ist es zumindest total wichtig, das haben wir nach Corona eingeführt, dass einfach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag alle da sind, weil das eben die Teamdynamik stärkt. Ansonsten werden sich Leute irgendwie teilweise wochenlang erzählen und gerade auch Meetings, die dann so teilweise hybrid sind, teilweise remote sind. Die funktionieren leider nicht so gut. Wir schauen auch ganz genau drauf, welche Meeting-Formate haben wir online, welche Meeting-Formate haben wir hier im Büro, gerade diese internen Meetings. Und ja, deswegen glaube ich, dass ein Office-First-Ansatz definitiv das ganze Thema zumindest ein bisschen einfacher macht.
Und als nächstes würde ich dich gerne fragen, mit einer Skalierung geht eine steigende Komplexität der Geschäftsprozesse einher. Wie bewältige ich diese?
Erstmal dieses Change Mindset, dieses Change Management, wie ich es vorhin erwähnt habe. Und auch hier ist es, glaube ich, ein guter Punkt, um Erfahrung, Expertise mit reinzuholen. Weil Prozesse sind ein total entscheidendes Thema, dass ich eine gewisse Qualität, einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen kann. Und da hilft es extrem, extrem, wenn man da einen externen Blick drauf hat. Deswegen haben wir auch hier tatsächlich einen externen Berater mit reingeholt. Der Alex, den kann ich sehr empfehlen. Der kann mir auch gerne nachher schreiben, wenn man dort irgendeinen Kontakt haben möchte über LinkedIn oder so. Mhm. Der da mit uns einfach das Ganze gechanged hat, zum einen teilweise automatisiert hat, zum anderen aber auch Prozesse eingeführt hat, eben gerade speziell für People-Companies, wo er einfach auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Und das ist, glaube ich, total entscheidend bei Prozessen, dass man nicht versucht, diese individuell zu bauen, sondern diese klar mit der individuellen Brille zu bauen, aber schon versucht, Standard-Best Practices einzubauen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist es, glaube ich, dass man diese Prozesse immer wieder challenged und immer wieder verschlankt, immer wieder einfacher macht. Ja. Alles, was da Komplexität reinbringt, das kommt mit der Zeit. Deswegen gehen wir zum Beispiel in diesen eben genannten Offsites her und schauen uns Prozesse an und cutten diese radikal. Gehen her und verschlanken diese extrem. Das spart Zeit. Und im Normalfall macht es den Prozess immer besser. Da kann ich auch das die Attitude von Elon Musk, wenn ich ihn vielleicht auch nicht auf allen Ebenen toll finde, aber empfehlen.
Das kommt ihm als Erklärung.
Der das ist einfach in seinen Produktionsstandard. Die haben das hyperautomatisiert, hyperperfektioniert etc. und irgendwann ist es hergegangen und haben einfach viele Maschinen rausgeworfen, viele kleine Prozesse rausgeworfen und gerade auch bei SpaceX sind die hergegangen, haben einfach immer wieder, brauchen wir dieses Bauteil wirklich, gefragt und damit sind die Raketen in dem Fall dann deutlich, deutlich schlanker geworden und ich glaube, Ähnliches gilt auch für jegliche Prozesse in Scale-Ups, wo man immer wieder das Ganze verschleiten sollte und immer wieder Prozesse vereinfachen sollte und das eigentlich alle 3 Monate machen sollte.
Und wie gehe ich mit dem erhöhten Wettbewerbsdruck um?
Das ist, glaube ich, ein Topic, da können wir gerade relativ gut dazu sprechen, gerade in diesem E-Commerce-Marktplatz, Amazon-Marketing-Agentur-Umfeld, kam es doch ein und letzten 2, 3 Jahre einiges an Wettbewerb dazu. Am Ende geht es doch darum, dass man den Markt schlägt. Das haben wir oft auch mit Kunden, wo oft einfach gleich so vor 3 Jahren oder so deutlich, deutlich mehr Mitbewerber auf den Plattformen sind, auf dem Amazon, auf einem Otto, auf dem Kaufland, die sind alle heißen. Aber die Grundattitude muss doch sein, und ist es zum Beispiel von uns, wo jetzt der Kunden immer sagt, ja, der Markt ist schwieriger geworden, weil es sind mehr Wettbewerber da und die Wettbewerber sind alle besser geworden. Aber unsere Aufgabe ist es ja, den Markt zu schlagen. Und wenn ich ein Scale-Up bin oder sein werde oder sein will, dann muss ich schaffen, den Markt out zu performen. Und dann geht es einfach darum, all diese Dinge, die wir jetzt irgendwie so zusammengefasst haben, von People bis hin zu Prozesse, die sie immer wieder verschlanken und Co., immer wieder zu optimieren und regelmäßig einen Schritt besser zu machen, sodass ich es einfach schaffe, mit kleinen Schritten heute hier ein bisschen besser, morgen da ein bisschen besser, einfach einen relevanten Punkt vor dem Wettbewerb bin. Und das ist, glaube ich, der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist schon auch, dass ich nicht nur jeden Tag ein Stück besser bin und jeden Tag ein Stück besser werde, sondern dass ich eben auch einen klassischen USP habe im Vergleich zur Konkurrenz, wo ich einfach einfach was anders mache als alle.
Ja, ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und welche Erfolgsfaktoren sind deiner Meinung nach entscheidend, um die Skalierung nachhaltig zu meistern?
Wir haben im Prinzip gerade in diesem People-Game, wie bei uns, eigentlich drei Kerndisziplinen, würde ich sagen. Wir beginnen ganz klar mit dem Bestandskundenmanagement. Gerade bei uns, Bestandskunden sind der absolut größte Hebel. Damit, davon leben wir, damit wachsen wir auch, tatsächlich auch primär im Vergleich zu Neukunden, wachsen wir mehr mit Bestandskunden. Deswegen Bestandskundenmanagement im Griff zu haben, ist einer der absoluten drei Kernfaktoren für Erfolg. Das zweite ist, glaube ich, auf jeden Fall Vertrieb und Marketing. Mhm. Und das dritte ist People. Und alles drei sollte ich nicht nur im Blick haben, einen Fokus drauf haben, sondern sollte ich auch mit entsprechenden Kennzahlen, KPIs, regelmäßig messen. Wir machen das zum Beispiel, beziehungsweise ich mache das zum Beispiel jede Woche am Montag gemeinsam mit meinem Head of Operations, wo wir genau diese drei Kernfaktoren, Vertrieb und Marketing, Bestandskundenmanagement und People/HR, jede Woche messen, challengen und eben auf Datenbasis, auf KPI-Basis hinterfragen, ob es gerade in die richtige Richtung geht oder ob wir nachsteuern dürfen.
Mhm. Und was sind das so für Kennzahlen zum Beispiel?
Ach, das sind, glaube ich, ganz klassisch, das ist, glaube ich, weniger Rocket Science. Bestandskundenmanagement, ist es Zufriedenheit? Ist ein Kunde zufrieden? Ist er begeistert? Mhm. Oder hat er einen Wow-Faktor? Oder ist er vielleicht sogar unzufrieden? Zum Beispiel, in einem Marketing ist es natürlich, sind es Themen wie ein Reach. Bei einem HR sind es Themen wie neue Bewerbungen, relevante Bewerbungen, mhm. Feedback-Gespräche, Walk-and-Talk-Gespräche etc. Also da haben wir eine ganze Bandbreite, wo wir uns echt auch einiges anschauen, wo wir aber auch zum Beispiel so ein gutes Beispiel, um Prozesse wieder zu verschlanken, wo wir auch einmal im Monat hergehen und die KPIs hinterfragen, challengen, manche wieder rausschmeißen, manche wieder neu einführen.
Mhm. Das waren die Erfolgsfaktoren, die dafür entscheidend sind, um die Skalierung nachhaltig zu meistern. Wie entwickle ich aber eine langfristige Wachstumsstrategie?
Ein nachhaltiges Wachstum passiert erstmal auf eben drei Erfolgsfaktoren, drei genannten Erfolgsfaktoren, Marketing, Vertrieb, HR und Team und eben das Thema Bestandskundenmanagement. Aber zu einer Strategie dann gehört dann doch noch mal mehr dazu. Da muss ich aus meiner Sicht schon noch mal auch challengen, was ist denn eigentlich mein Service? Was sind denn meine Produkte? Was braucht mein Kunde? Was braucht mein Kunde heute? Was braucht mein Kunde morgen? Und das regelmäßig zu hinterfragen, vielleicht auch mit externen Beratern. Wir haben da zum Beispiel ein sogenanntes Advisory Board, wo wir genau das eben machen, alle drei Monate, wo wir nochmal hinterfragen, hey, unsere Strategie, passt die? Haben wir die Services, die Leistungen, die unsere Kunden, unsere Bestandskunden, aber auch unsere potenziellen Neukunden haben wollen? Und dasselbe gilt auch für Team. Sind wir da so aufgestellt für die Zukunft, was Strategie angeht, dass unser Team langfristig happy bei uns ist? Weil die müssen happy sein, ansonsten können sie nicht eine besondere Leistung beim Kunde erbringen und damit einhergehend den Kunde zufrieden machen.
Mhm. Und was würdest du sagen, welche Rolle spielen Partnerschaften und Netzwerke bei der Skalierung?
Gerade bei uns jetzt extrem, extrem viel. Wir haben 70% Neukunden definitiv aus Partnerschaften, Netzwerk und auch Bestandskundenempfehlungen. Und das sind nun mal die besten, die qualitativsten, die interessantesten Leads. Und daher ist es für uns definitiv einer der größten Hebel. Und ich glaube, es ist auch ein skalierbarer, denn da oft viele Leute auch lügen, meinen, dass es nicht skalierbar ist. Das sehe ich tatsächlich anders. Mhm. Ich glaube, ich kann Netzwerk skalieren. Ich glaube, ich kann Partnerschaften skalieren. Ich kann Kundenempfehlungen auch aus Bestandskunden heraus skalieren. Und deswegen würde ich sagen, das sind definitiv von Themen, die total fokussiert angegangen werden müssen und die aus meiner Sicht auch Chefsache sind, die treiben bei uns auf jeden Fall die Führungskräfte, aber auch ganz elementar ich selbst voran.
Mhm. Ja, dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Zusammengefasst, welche drei Tipps hast du für alle, die ihre Unternehmensskalierung erfolgreich meistern wollen?
Also ich glaube, was jetzt definitiv rausgekommen ist, erstmal, it's a people game, sowohl auf Team- als auch auf Kundenseite. Deswegen das als ersten ganz klaren Tipp, als zweiten ganz klaren Tipp, nah am Kunde sein. Was meine ich damit? Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch, da hat einer gesagt, das Geld wird an der Front verdient. Vorher hat mir an sich nicht so gefallen, aber ich finde, es ist schon relativ gut auf den Punkt gebracht. Ich muss nah am Kunden sein, ich muss verstehen, was der Kunde möchte, ich muss verstehen, wenn mein Kunde zufrieden ist oder auch ob mein Kunde zufrieden ist. Ich muss verstehen, wenn ich vielleicht meinem Kunden mehr bieten kann, vielleicht auch mehr bieten darf oder muss. Deswegen nah am Kunde sein ist definitiv für mich Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 3, das kam bis jetzt so nicht ganz so raus, ist, glaube ich, ein Wow-Effekt. Mhm. Nur dann, wenn ich einen Wow-Effekt erziele, egal ob bei einem Kunde oder auch bei einem Mitarbeiter, dann ist mein Kunde begeistert oder mein Mitarbeiter. Nur wenn diese begeistert sind, schaffe ich eine tolle Team-Member-Mitarbeiter-Beziehung oder eine tolle beziehungsweise eine besondere Kundenbeziehung aufzubauen, was zu nachhaltigem Erfolg führt, gerade im speziellen People-Game und nicht einfach nur die Kunde oder die Mitarbeiter zufrieden haben, sondern begeistert zu haben und Wow-Effekt immer wieder zu implementieren. Und diese Mentalität, die muss eigentlich tagtäglich drin sein, wenn ich mit dem Kunde arbeite, wenn ich mit dem Team-Member arbeite, nicht einfach nur zufrieden oder vielleicht sogar begeistert, sondern echt einen Wow-Effekt immer wieder auszuarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Attitude, mit der man gerade in einer Skalierungsphase sehr, sehr weit kommt, wo man auch mittelfristig eben potenziellen Wettbewerb auch performen kann.
Mhm. Ja, mit diesen drei Tipps war es das auch für die heutige Folge von Besser Gründen. Moritz, vielen Dank, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gern. War sehr spannend. Ich habe auch nochmal einige Sachen nochmal für mich tatsächlich mitgenommen. Das ist ja oft so, wenn man dann nochmal ein bisschen die eigenen Philosophien, Gedanken und Ideen nochmal formuliert, nimmt man doch immer nochmal so ein, zwei Sachen mit. Da habe ich definitiv auch nochmal was mitgenommen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr viel von Moritz' Einblicke in das Thema Skalierung mitnehmen konntet. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, Besser Gründen zu abonnieren, eine Bewertung zu hinterlassen und sie mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen zu teilen. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der Skalierung eurer Unternehmen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.